Schönste an Köln ist die Autobahn nach Mönchengladbach.
Fohlenstammtisch.
Hier ist der Fohlenstammtisch.
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 Ganz klar Fohlenstammtisch.
Ja, sind wir denn nicht alle Fohlenstammtisch?
Der Fohlenstammtisch meldet sich heute wieder zurück, dieses Mal wieder auf den Dienstagnachmittag, nach unserem Bundesligaspiel Samstag 3:30 bei den Dosen auswärts. Ich bin heute wieder nicht allein. Ich habe Unterstützung von der lieben Simone. Liebe Grüße ins Siegerland. Und ja, wir haben ein bisschen was zu besprechen, denn auch am vergangenen Samstag gab es wieder das ein oder andere, worüber wir heute sprechen wollen und auch müssen. Simone, freut mich sehr, dass du da bist. Ja, wie hast du das Spiel gesehen? Warst du vielleicht sogar in Leipzig im Stadion? Und ja, was hast du mitgenommen aus dem Spiel?
Ja, hallo Björn, hallo alle da draußen. Ich würde jetzt sagen, natürlich war ich nicht da. Es ist tatsächlich das Einzige, was ich jemals boykottiert habe und weiter boykottieren werde und mich dieses Stadion auch nicht von innen sehen wird, gab es in dieser Form nicht, weder in Liga 1 noch 2 noch sonstiges, aber das ist so ein Ding für mich, wo ich sage, nein, 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 aus verschiedensten Gründen, die ihr euch alle denken könnt. Also habe ich es aber trotzdem natürlich vom Fernsehen verfolgt, weil es geht ja immer noch um Borussia. Ja, ich finde, auf jeden Fall hätte die erste Halbzeit wesentlich mehr Tore verdient gehabt von beiden Seiten. Also Torschüsse gab es ja von beiden reichlich. RB hat, ja, war früh dominiert, viel gepresst. Man wusste direkt, was Sache ist. Und dann ging es ja in der zweiten Minute direkt los mit dem Pfostenschuss, wo ich dann direkt dachte, oh wei, das wird heute hart. Ich meine, das wusste man vorher, aber wenn es dann direkt so losgeht, ja, dann türmten sich Fehler in der Defensive, obwohl wir dann auch in der fünften Minute, war es, glaube ich, die erste Chance hatten. Ja, es gab Torschüsse auf beiden Seiten. Moritz Nikolas war überragend, ja, haben wir alle gesehen. Moritz zur WM, ne? Die Form spricht auf jeden Fall dafür. Ja, wir haben dann die Leipziger Ballverluste genutzt für unsere Umschaltsituationen. Wir hatten Glück, dass Leipzig zu unpräzise war oder halt Moritz da war. Und so war es eine erste Halbzeit, die ich so nicht erwartet hatte, auch aufgrund der Aufstellung. Aber es war wesentlich mehr Offensive von uns da, wie ich dachte. Wie hast du es gesehen?
Ja, da sagst du was Wahres. Also hat mich auch überrascht. Hätte ich nicht gedacht, dass wir so viele Offensivaktionen von unserer Seite sehen werden. Mit dem Alu-Treffer direkt am Anfang ist mir auch erstmal das Herz in die Hose gerutscht, weil ich mir wirklich dachte, oh Gott, wenn das so weitergeht, dann kann das hier heute ein Debakel werden. Da hatten wir aber an den entsprechenden Stellen immer ein bisschen Glück mit bei. Und wie du das schon sagtest, einen überragenden Nikolas hinten drin. Also der hat mal wieder, wie so oft in dieser Saison, eine überragende Leistung auf den Platz gebracht. Ganz viele unfassbar starke Situationen gehabt. Ja, und eigentlich mit so einer Form müsste der mit zur WM, gibt es gar keine Diskussion. Aber irgendwie ist der ja offensichtlich überhaupt nicht auf dem Schirm beim DFB, was für mich absolut unverständlich ist. Aber ja, vielleicht, wer weiß, vielleicht gibt es ja noch eine kleine Resthoffnung. Darf man auch nicht vergessen, Monikolas hat jetzt 10 Spiele diese Saison zu null gespielt. Ne? Das in der aktuellen Verfassung, die wir haben, das finde ich ist schon beachtlich, weil wir haben ja doch das ein oder andere Gegentor kassiert und vor allem auch den ein oder anderen eher schlechteren Auftritt hingelegt. Aber ja, ich bin mal gespannt, ob der DFB da nochmal auf Nikolas blicken wird. Ja, und ansonsten hast du es richtig gesagt, es gab wahnsinnig viele Torabschlüsse auf beiden Seiten, sodass da auf jeden Fall auch ein Tor für uns hätte drin sein können. Allen voran natürlich die Kastrop-Szene gegen Van der Voort, der da im 1:1 ist und es leider nicht hinkriegt, den Ball im Tor unterzubekommen. Das wäre natürlich extrem wichtig gewesen. Ne? Also wenn du da irgendwie 1-0 in Führung gehen kannst, dann wird es nochmal ein anderes Spiel. Es entstehen vielleicht nochmal andere Räume, und Räume gab es ja tatsächlich, sodass dann, wer weiß, die Weichen da vielleicht sogar wirklich auf den Punktgewinn gestellt sind. Aber ja, es kam dann am Ende des Tages alles ein bisschen anders. Aber ich würde ganz gern vielleicht noch ein Thema aufgreifen, Simone, was uns ja direkt schon vor Anpfiff nochmal beschäftigt hat. Weil, wie so häufig, haben wir ja dann gut eine Stunde vor Anstoß die Aufstellung eingesehen. Und dann haben wir eine Personalie gesehen, die wir alle, da waren wir uns ja relativ einig, so nicht erwartet hätten. Du weißt natürlich, über wen ich spreche, Lukas Ulrich. Was hast du dir denn gedacht, als du die Aufstellung gesehen hast?
Ja, ich dachte, warum denn jetzt auf einmal Lukas Ulrich? Also das war genauso wie mit Tabakovic gegen Heidenheim. Ja, die beiden kommen aus ihren Länderspielen, die sie richtig gut bestritten haben und sitzen dann auf der Bank anstatt, und die haben ja beide richtig gut ihre Länderspiele richtig gut gemacht. Und dann denkst du dir, ja, nimm doch diese Euphorie mit, nimm doch diesen Schwung mit. Und nee, und dann ist er jetzt auf einmal, wurde er dann da reingeworfen gegen Diomande. Und das ist ja auch schon mal eine Hausnummer, das weiß jeder, ne? Von der Größe, von der Geschwindigkeit, von der Technik her. Und dann denke ich mir schon so, oh, okay. Aber irgendwo denkst du ja dann auch so, ja, er wird sich ja irgendwas dabei gedacht haben. Und ja. Und dann haben wir gesehen, dass das null funktioniert hat von Minute 1 an. Das waren drei dicke Dinger, wobei man auch sagen muss, also Kevin Dix dahinter sah auch nicht so gut aus, ja, in der Situation.
Das
Ne?
stimmt, ja.
Das muss man auch mal erwähnen, ja. Also das alles an ihm festzumachen, fand ich dann auch ein bisschen ungerecht. Ne, also da muss man dann auch schon mal hingehen und helfen und unterstützen. Die hatte er ja auch nicht wirklich. Ne? Und ja, und dann gab's halt diese Auswechslung in der 33. Minute, was wir so auch nicht kannten, wo jeder gedacht hat, ja, er wird das jetzt zumindest bis zur Halbzeit mit ihm durchziehen. Und dann sitzt dieser junge Mann da weint auf der Bank. Das ist schon so ein Ding, wo ich denke, musste das sein.
Ja, das hat mir auch tierisch leid getan. Werden wir sicherlich gleich nochmal ein bisschen intensiver drüber sprechen. Du hast jetzt gerade was gesagt, was vielleicht so ein bisschen die Begründung dafür ist, warum Polanski sich für Ulrich entschieden hat. Bei Tabakovic war es ja letzte Woche quasi genau umgekehrt, dass er diesen Schwung eben nicht mitgenommen hat und wir uns alle gewundert haben, warum hat er das denn gemacht? Warum hat er den auf die Bank gesetzt? Ulrich, der jetzt eben auch, ne, aus der U-Nationalmannschaft relativ gut rausgekommen ist, da wollte er den Schwung vielleicht mitnehmen, aber warum machst du das dann gerade gegen einen so starken Gegner? Also, das habe ich auch überhaupt nicht verstanden, warum du dann sagst, du wirfst den dann gerade gegen Leipzig da nochmal mit rein. Klar, man wächst mit seinen Herausforderungen, aber ob das in der aktuellen tabellarischen Situation die richtige Entscheidung ist, da bin ich mir nicht sicher, weil in den letzten Wochen hat ja Castrop immer die linke Schiene oder den Linksverteidiger bedient und das jetzt nicht erst seit 1, 2 Wochen, sondern seit dem 23. Spieltag. Ja, also das muss man sich mal vorstellen. Und ja, da fehlt mir irgendwie so ein bisschen die Idee dahinter. Warum wirfst du dann Ulrich jetzt da rein gegen Diomande? Du hast es angesprochen, viel Physis, viel Tempo, viel individuelle Qualität. Und dann gehört zur Wahrheit leider auch, dass der wirklich einen rabenschwarzen Tag hatte, der Ulle. Ne? Also allein der erste Zweikampf, das war nicht mal ein richtiger Zweikampf, wo der da irgendwie wegrutscht und am Seitenaus auf der Linie sitzt. Da dachte ich mir schon, Mensch, was ist denn da los? Und das zieht sich dann leider in so einem Spiel auch wie ein roter Faden durch, ne? Das hast du in der Zweikampfführung gesehen, das hast du in der Sicherheit gesehen. Und ja, Polanski hat dann halt eben die Konsequenz daraus gezogen. Ich selbst finde es aus sportlicher Sicht schon richtig, dass er diese Entscheidung getroffen hat, also dass er reagiert und Ulrich auswechselt. Aber du musst dir natürlich auch der Konsequenz bewusst sein, weil das macht ja auch was mit dem Spieler. Und dass du den da eben nach 33 Minuten rausnimmst, du hast es gesagt, man sieht das nicht gerade oft, man würde das bei uns schon überhaupt nicht erwarten. Und ich bin mal gespannt, wie das jetzt in den nächsten Wochen sich dann eben gestalten wird. Aber ja, über die Personalie Lukas Ulrich werden wir gleich auf jeden Fall nochmal sprechen. Ja, und vielleicht nochmal ein bisschen intensiver drüber sprechen, wie wir das Ganze denn sehen. Jetzt haben wir eben schon was gesagt, Monikolas, der definitiv sehr, sehr positiv ja, dieses Spiel bestritten hat. Also wahnsinnig stark, wie der da war. Wir haben aber, glaube ich, noch eine andere Personalie, Simone, über die wir reden müssen, über die wir in den letzten Wochen auch schon immer wieder gesprochen haben. Und das ist unser Kapitän, das ist Rocco Reitz, für den das ja ein sehr besonderes Spiel gewesen sein muss.
Ja, ich habe natürlich besonders drauf geblickt, gebe ich zu. Dass irgendeine Reaktion kommen wird, war klar. Das Spiel hat noch nicht angefangen. Du siehst diesen Blick in den Spielertunnel und siehst erstmal aus, ja, mit Borussia Herz und der Fansicht deinen Kapitän, die Hälfte der Mannschaft von Leipzig abklatschen, umarmen. Und nicht nur ein, zwei, wie das sonst so üblich ist, die man gut kennt, sondern das halbe Team da quasi. Und die haben den ja da schon mehr oder weniger in Empfang genommen. Puh, das ist das erste Ding, wo du denkst so, weiß ich jetzt nicht. Ne?
Ja.
Kann man machen, muss man nicht machen, kann man sich vielleicht auch, wenn man weiß, ne, wie gerade der Blick ist, muss ich das nicht noch irgendwo forcieren. Fand ich irgendwie nicht passend, aber muss er ja selber wissen. Ja, dann gab es das Banner, was ich nachvollziehen kann, kann nicht jeder nachvollziehen, das weiß ich auch. Ja, es gab dann auch anscheinend noch Rufe im Stadion, wie ich gehört habe zum Schluss, dass er die Binde ausziehen soll. Also es gab keine Drohung, es gab halt Gesänge, ne? Rocco zieht die Binde aus. Ja, das war die Reaktion, die war so zu erwarten und ich kann sie teilweise auch nachvollziehen.
Ja, definitiv. Also das Banner, ich habe es natürlich auch gesehen, ich habe es auch verstanden. Also man muss fairerweise sagen, wer von einem Traditionsverein, der ja so oft eben gesagt hat, wie wertvoll ihm das alles ist und wie wichtig ihm das ist, eine Mannschaft als Kapitän aufs Feld führt und sich dann zu einem Wechsel zum Konstrukt hin entscheidet, der muss sich da wirklich der Konsequenz bewusst sein. Auf dem Banner stand ja dann irgendwie drauf, ich habe den genauen Wortlaut nicht mehr im Kopf, aber wer das hier will, wer das hier möchte, der darf nicht Kapitän von uns sein. Also das musst du einfach wissen und ich finde, die Fans, die haben da definitiv auch recht mit dieser Aussage, denn der Kapitän muss brennen. Ich habe vor mehreren Wochen, als das bekannt war, schon gesagt, dass ich meiner Meinung nach auch Reiz in dem Moment die Binde weggenommen hätte. Da fehlt es dann aber, glaube ich, in der Chefetage so ein bisschen an Mut, so konsequent zu sein. Vielleicht haben sie dann auch Angst vor den Konsequenzen im Mannschaftsgefüge. Ich kann es ja nicht sagen. Aber ja, ich weiß genau, was du meinst, wenn du sagst, du siehst diesen ersten Blick in den Spielertunnel und siehst die Reaktion. In der zweiten Halbzeit war es ja dann nochmal so, ne? Also das erste, was ich in der zweiten Halbzeit gesehen habe oder vor Anpfiff der zweiten Halbzeit gesehen habe, war dann, als Rocco mit Gruder da steht, wo ich mir dann auch denke, ja, es geht da genauso weiter wie vor der ersten Halbzeit. Und natürlich hat das Konsequenzen und natürlich macht sich da jeder Fan Gedanken drüber. Und von daher bin ich mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ich bin mal gespannt, jetzt wartet ja am nächsten Spieltag ein Heimspiel wieder auf uns. Denkst du, dass es da noch mal eine Reaktion geben wird, jetzt nach dem Leipzig-Spiel in Richtung Rocco?
Schwer zu sagen. Ich weiß nicht, inwieweit denen das ausreicht, ob es ihnen ausreicht, dass es keine Reaktion gibt von Vereinsseite. Ne? Ich glaube nicht, dass da noch was. Vielleicht kommt dieses Banner nochmal in anderer Form. Ich muss aber auch sagen, dass ich gut finde, dass es nicht irgendwie Sachen sind, die unter die Gürtellinie gehen. Ich fand das Banner gut formuliert. Also das war nichts, was irgendwie bedrohend oder groß beleidigend ist. Ne?
Ja, es war nicht zu vergleichen mit dem Eberl-Banner von
Ne,
damals.
genau, ja. Also das muss man ja auch sagen. Ne? Und ja, schwer zu sagen, auf was man sich fokussiert jetzt. Ich denke, der Fokus wird erst. Es wird wahrscheinlich auch natürlich darauf ankommen, wenn du das wirklich verkacken solltest, sagen wir mal jetzt mal ganz deutlich, am Sonntag, dann ist ja auch, dann brennt der Baum und dann wird es wahrscheinlich dann auch Reaktionen geben in seine Richtung. Da gehe ich stark von aus.
Ja, vermutlich. Das bleibt jetzt mal abzuwarten, wie sich das alles entwickelt. Über das Spiel am Sonntag werden wir ja sprechen oder später auf jeden Fall noch sprechen. Ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt, weil ich könnte mir das schon auch gut vorstellen, dass es da jetzt nach diesem Spiel gegen Leipzig und eben diesen Bildern, die ja jeder Fan gesehen hat, dass da nochmal was kommen wird. Es würde mich wirklich nicht wundern.
Ja.
Ja, es ist halt wirklich sprichwörtlich, wie wir es schon so oft gesagt haben, ein Reizthema. Selbst
Ja.
verschuldet und. Ja, gucken wir mal, wie sich das Ganze jetzt eben entwickeln wird. Ja, und jetzt habe ich es gerade eben schon gesagt, vor der zweiten Halbzeit hat man ihn dann nochmal mit Gruder gesehen. Leipzig hatte da personell gewechselt und ja, wir haben ja eben, du hast es auch schon gesagt, personell in der ersten Halbzeit schon gewechselt. Nachdem dann Lukas Ulrich ausgewechselt wurde, hatte Jens Castrop diese Position wieder übernommen. Also quasi genauso, wie das in den letzten Wochen immer wieder der Fall war. Und Hugo Bolin ist relativ früh ins Spiel gekommen und ich fand, der hat das auch relativ ordentlich gemacht. Also der hat mich positiv überrascht. Der kam auf den Platz und hatte direkt einen Abschluss, einen guten Abschluss, der dann leider vom Verteidiger geblockt wurde. Das wäre, glaube ich, für einen Torhüter schwierig geworden, den zu halten. Und ja, alles in allem fand ich die Leistung von dem sehr positiv. Und ja, wenn wir dann mal auf die zweite Halbzeit blicken, Simone.
Ja.
Dann ist meiner Meinung nach irgendwie was passiert, was wir von Borussia in den letzten Jahren, so ehrlich muss man leider sein, auch immer wieder schon ja gekannt hat und immer wieder gesehen hat, nämlich dass die Leistung dann in der zweiten Halbzeit doch eine andere war als in der ersten Halbzeit, oder?
Ja, Leipzig hat den Druck erhöht und wir hatten irgendwie keine Gegenmittel groß. Ja, die haben uns eingeschnürt, ne? Hatten wir ihre Abschlüsse und du wusstest halt dann mittlerweile, es wird nur eine Frage der Zeit sein. Es war eigentlich schon erstaunlich, dass es bis zur 81. Minute gedauert hat, fand ich, ne? Ja, du hattest mit Moritz natürlich eine Bank da hinten drin, aber irgendwann, und dann war der Schuss von Diomande, der war ja unhaltbar. Ja, also da hatte
Absolut.
er ja auch keine Chance mehr. Ne? Und ja, und dann trifft Chiarodia ja die Latte und du denkst, Mann, können wir nicht einmal mal auch mal ein bisschen Quäntchen Glück haben und so ein Ding? Ja, und dann gehst du da mit dem Unentschieden raus. Du hast noch zwei Ecken in der Schlussminute, wo aber auch nicht wirklich was bei rumkommt. Und du denkst, wünsch dir einfach mal so einen Lucky Punch. Ja, aber dafür war es dann aber auch nicht konsequent genug für mich. Es
Genau.
war nicht so, dass ich das Gefühl hatte, die wollen das jetzt unbedingt. Ja, das hat mir wirklich gefehlt. Du siehst Mannschaften wie Heidenheim, keine Ahnung, wo du siehst, so, wir fighten das jetzt zu Ende und wirklich bis zum bitteren Ende, bis wir gleich alle hier fix und alle auf dem Rasen liegen, aber das Gefühl hast du bei uns halt nicht.
Ja, das stimmt. Du hast gerade eben das Quäntchen Glück angesprochen. Das hat in den von dir angesprochenen Situationen quasi gleich zweimal gefehlt. Und zweimal stand da Chiarodia mittendrin. Chiarodia, der ja, glaube ich, auch den Fehler vor dem Umschaltspiel der Leipziger da außen hatte,
Ja.
der den Ball nicht richtig klären kann. Dann gehört zur Wahrheit auch, dass der Pass von Baumgartner überragend war auf Diomande. Und ja, Diomande, der bringt dann eben die Qualität mit, den im Tor unterzubringen. Also überhaupt keine Chance für Moritz Nikolas, den zu halten. Und ja, kurz drauf dann halt eben dieser Lattentreffer, ne? Der kann natürlich gut und gern auch reingehen, der muss vielleicht auch reingehen. Also aus 6 Metern oder was das war, an die Latte zu schießen, das musst du erstmal fertig bringen. Aber da musst du halt auch sagen, Chiarodia, ein Spieler mit wenig Spielzeit, Innenverteidiger, das ist jetzt kein ausgebildeter Torschütze, trotzdem bin ich der Meinung, dass er das Ding zumindest mal aufs Tor bringen kann. Und
Ja,
ja, wenn du
und
dann
dann
einen
hast du
Punkt
noch so ein Ding,
mitnimmst.
Tabakovic im Nachschuss, ja, geht auch
Genau.
auf den Torwart auf der Linie, ne?
Genau.
Ja, worauf ich gerne noch eingehen würde, ist, ich fand diesen Dreifachwechsel in der 85. Minute ein bisschen spät. Also den hätte ich mir schon zur 80. schon gewünscht, wenn nicht sogar noch ein bisschen früher. Also ich fand das in der 85. Dreifachwechsel ein bisschen zu spät.
Ja, finde ich auch. Ist ja auch ein Thema, wo wir in den letzten Wochen immer mal wieder drüber gesprochen haben, dass vielleicht ein bisschen früher reagiert werden müsste, was dann teilweise auch umgesetzt wurde. 85. Minute kam dann eben das Wechselfenster. Und ja, da haben wir dann ja, wie du sagtest, gleich dreimal gewechselt. Castrop ging runter, Castrop, der angeschlagen ist, genau wie Kevin Dix. Da müssen wir vielleicht nachher bei der Spielvorbereitung für Mainz auch nochmal kurz drüber quatschen. Genau, also Castrop ging runter, Stöger kam rein, Moja wurde eingewechselt für Franck Honorat. Dieser Wechsel, dieser personelle Wechsel, der hätte gut und gern auch schon zur Halbzeit passieren können. Franck Honorat wieder mit einer absoluten Nichtleistung in Leipzig. Also was mit dem los ist, das kann mir keiner erklären und ich kann es auch nicht wirklich begreifen, weil da könntest du meinen, das ist irgendwie ein Zwillingsbruder, der noch nie Fußball gespielt hat. Der ist wie ein Statist auf dem Platz da rumgelaufen, der war da, aber hat nicht groß was gemacht. Und ja, um das dann noch zu Ende zu bringen, Maschino eben für Engelhardt. Aber Simone, ohne dass wir da jetzt irgendwie auf einem Spieler rumhauen wollen oder den schlecht reden wollen, aber hast du eine Erklärung, was mit Franck Honorat los ist?
0,0. Man hat sich das ja erst, wir haben uns das ja eine Zeit lang erklärt damit, er ist aus der Verletzung rausgekommen und muss erst wieder reinkommen. Aber damit ist es ja jetzt mittlerweile auch definitiv vorbei, ne? Und ein Spieler, der von sich selber sagt, dass er gerne nochmal weg will und international spielen will, da erwarte ich doch auch einen anderen Anspruch an mich selber. Ich habe, glaube ich, die erste halbe Stunde ist er erst mal in Erscheinung getreten für mich irgendwie und dann habe ich gedacht, so, wie der spielt auch mit, so quasi. Er ist jetzt ein bisschen überzogen, aber das war erschreckend, wie abgetaucht und unauffällig das war und da gar nichts kam irgendwie, ne?
Ja,
Das ging ja
definitiv.
wirklich über Sander, Engelhardt, Castrop und da war überhaupt nichts von irgendwie zu sehen. Und ja, da fragst du dich doch, ja, da hätte doch auch eine andere, jemand anders gegeben, der das irgendwie besser machen
Ja,
kann.
vor allem, was gerechtfertigt oder was spricht gegen einen früheren Wechsel, ne, auf dieser Personalie, auf dieser Position. Moja, der, wenn er reinkommt, das hat er jetzt schon oft gezeigt, ja auch nochmal auf außen was bewegen kann. Also diesen Wechsel, den hätte ich mir auf jeden Fall viel, viel früher gewünscht. Zu Philipp auf der Couch habe ich wirklich gesagt, also das war der Original-Wortlaut, Honorar wirkt für mich wie ein Statist, weil du den, der war halt da, weil er aufgestellt wurde, aber du hast da nicht groß was gesehen. Und was mich ein bisschen erschreckt ist, der hat jetzt ja nach seiner Verletzung das ein oder andere Erfolgserlebnis auch gehabt, wo du sagen könntest, vielleicht hat ihm das einfach gefehlt, dass er nochmal zurück in die Spur findet. Der hatte ein Bombenspiel gegen Augsburg gemacht. Das war ja dann das erste Spiel nach seiner Verletzung im Januar zu Hause bei uns im Borussia Park. Dann über Wochen war das nichts gewesen. Dann hat er irgendwann Assist. Und jetzt hat er ja gegen Heidenheim dieses absolute Kacktor geschossen, wo Dix vorher zweimal über den Ball drüber haut oder dran vorbeihaut und dann Honorat das Ding abgefälscht irgendwie im Tor unterbringt, wo du dann sagst, vielleicht kommt darüber irgendwie nochmal so ein bisschen Selbstvertrauen zurück, aber du siehst da überhaupt nichts. Du siehst auch von der Körpersprache, finde ich, nichts. Also, dass du da irgendwie sagst, das ist ja jetzt doch einer der erfahreneren Profis bei uns im Kader. Mit dem Anspruch, wie du ihn gerade sagtest, das hat er ja klar formuliert, vielleicht nochmal international spielen zu wollen, der muss doch allein von der Körpersprache da anders auf dem Platz auftreten. Und dass so ein Spieler dann unterm Radar fliegt, das finde ich sehr bedenklich.
Ja,
Und
die Auswechslung hätte auf jeden Fall viel früher erfolgen müssen.
das
Also,
finde ich auch. Also das finde ich auch. Und
das war so ein, so, auch mit so einem Knackpunkt da vorne in der zweiten Halbzeit, dass da, ne, nee.
aber wir haben
Das
noch ein
sind so
ganz
Sachen, die
anderes.
man irgendwie nicht nachvollziehen kann. Ja, so ein Lukas, wenn du dann vergleichst, so ein Ulrich muss da nach 33 Minuten raus und der darf da 85 Minuten unterm Radar fliegen
Und
und,
Eugen sagte nach dem Spiel, ne, er musste da an die Mannschaft denken. Also im Sinne der Mannschaft hat er da gehandelt, dass Ulrich ausgewechselt wurde. Das könntest du halt auch genauso für eine Außenposition auf rechts begründen, dass
ja.
du einen frischen Spieler reinbringst und Umschaltmomente kreierst. Und wenn du den, stell dir einfach mal vor, du wechselst in der 60. Minute. Keine Ahnung, vielleicht wird es ein anderes Spiel, kann ja sein. Also du kannst ja maßgeblich da Einfluss drauf nehmen. Und ein anderes Thema, was uns auch seit Wochen und Monaten begleitet, und ich bin es eigentlich schon leid, dass ich das nochmal aufmachen muss, Simone, aber wo waren die Einstellungen? Wo waren der Zweikampf? Wo waren vielleicht die entscheidende Person, die dann auch mal wieder ein Zeichen setzt? Du hast es eben selbst gesagt, das Tor fällt spät. Du musst doch mit zunehmender Spieldauer auch vielleicht mal ein bisschen dagegenhalten, ein Zeichen setzen. Wir haben eine gelbe Karte, die gab es in der ersten Halbzeit, weil Skelly einen kurzen Aussetzer hatte.
Ja, da sind wir ja wieder bei unserem alten Thema. Ja, es fängt ja eigentlich schon mit Lukas Ulrich an. Wenn du, die haben den ja quasi auch da im Stich gelassen. Die haben ja nicht, die haben ja gemerkt, boah, das läuft gerade gar nicht. Aber es ist auch nicht so, als wenn den dann großartig mal jemand unterstützt hätte. Ja, es ist ja keiner hingegangen und hat ihm da groß geholfen. Nee, das war ja auch nicht vorhanden. Ne? Das ist das, was ich schon angesprochen habe, so ein Dix dahinter, der war genauso unglücklich. Ne? Wäre der einen Schritt früher zu ihm gekommen, dann wäre es auch gar nicht so katastrophal wahrscheinlich gewesen. Ne? Aber es hat ihn ja auch keiner groß unterstützt, indem jeder hat es ja gesehen, oh, das geht gerade mal gar nicht, aber da kam ja auch nichts. Ne?
Ja, aber
Wenn
da
du siehst, dass dein
machst du ja wieder ein
Mitspieler gerade
größeres Thema
Probleme hat,
auf,
dann
ne?
muss ich doch
Also,
mal mitgucken.
genau,
Ne?
aber da machst du wieder ein größeres Thema auf, weil da bist du ja eigentlich wieder bei dem Mannschaftsgefüge, bei dem Teamgeist innerhalb der Mannschaft, dass du wirklich sagst, der eine kämpft für den anderen und steht für den einen. Und das fehlt ja dann an der Stelle einfach.
Ja, und das zieht sich dann irgendwie komplett durch, ne?
Ja.
Und ja, und dann musst du halt zum Schluss, wenn du da all in gehst, dann will ich das auch körperlich sehen, ja? Dann will ich sehen, dass da all in gegangen wird und dann koste es, was es wolle, die letzten 10 Minuten. Es steht 1-0, ja, dann entweder gehe ich hier noch mit einem Punkt raus oder ich kassiere 2-0, aber das Risiko muss ich dann auch gehen. Aber
Definitiv.
das gab es ja so dann. Für mich gefühlt waren es dann von den gefühlten 100%, die du da geben kannst, waren es vielleicht 70.
Ja,
Ja,
du
also das war
standest
für
halt ein
mich
bisschen
nichts, wo du
offensiver.
gesehen hast, wir wollen jetzt unbedingt dieses Unentschieden haben. Nö,
Ja,
sehe ich
wir waren
nicht.
gefühlt in der gleichen Grundformation, wir waren nur ein paar Prozent weiter vorne, ne? Also es gab
Ja.
ja dann doch noch ein paar Räume für Leipzig, die hätten ja auch das 2-0 machen können, sind dann entweder an sich selbst oder an Mo wieder gescheitert. Aber du hast schon recht, also das hätte man auch anders gestalten können. Und ja, das Spiel endet dann eben 1-0. Wir fahren ohne Punkte wieder zurück. Und ja, wenn wir jetzt einfach mal den Blick auf die Tabelle dann richten, dann kannst du ja eigentlich sagen, das Beste an dem Spieltag war tatsächlich gewesen, dass die dahinter irgendwie selbst nicht in der Lage sind zu punkten und gefühlt zumindest mal unten auf den letzten drei Plätzen keine Bewegung reinkommt. Ne? Also die sammeln selbst auch keine Punkte. Im Gegenteil, aus Tordifferenzsicht war das ja für die Teams da unten auch wieder nicht so gut. Also, dass Pauli da so viele Gegentore gegen Bayern bekommt, das hätten die sicherlich auch vermeiden wollen. Und ja, Wolfsburg war letzte Woche dran mit dem 6:3 gegen Leverkusen. Da hat es nochmal ordentlich geklingelt. Und irgendwie entsteht so das Gefühl, dass da keiner irgendwie, ja, ich will nicht sagen, nicht so wirklich will, aber nicht so wirklich kann, ist, glaube ich, dann das richtige Wort, ne? Dass du sagst, da kriegt es irgendwie keiner hin, unten einen Schritt aus dem Keller rauszugehen. Köln hat jetzt gewonnen, haben uns damit überholt, sind punktgleich. Da bleibt es jetzt mal abzuwarten, wie es dann am nächsten Spieltag ausschaut. Und ich bin ganz ehrlich mit dir, wenn ich jetzt auf diese Tabellenkonstellation einfach mal drauf gucke und dann auch sehe, dass dieses Jahr der Abstiegskampf gefühlt zumindest mal vom 9. Platz an beginnt, dann habe ich tatsächlich noch Schiss vor dem, was da noch kommt, weil mir auch irgendwie so ein bisschen die Vorstellung fehlt. Über Mainz, wie gesagt, werden wir gleich reden, aber weil mir irgendwie die Vorstellung fehlt, dass wir noch groß punkten werden. Und ja, nächster Spieltag, puh, da geht's dann direkt stramm los, weil Freitagabend St. Pauli gegen Köln eröffnet. Wie denkst du über diese Konstellation, generell über die aktuelle Situation im Abstiegskampf nach?
Also erstmal muss ich vorwegschicken, dass ich immer noch das Gefühl habe, trotz anderslautender Aussagen von Spielern, dass es immer noch nicht angekommen ist, wie gefährlich die Situation ist. Man hat immer das Gefühl, dass, ja, werden schon drei hinter uns sein, wird uns schon nichts passieren. Und ja, die Meinung habe ich, das Gefühl habe ich und das werde ich auch irgendwie nicht los.
Es ist auch eine trügerische Ausgangssituation, finde ich. Also wenn du jetzt
Und
sagst, du guckst auf die Tabelle und siehst diese 5 Punkte, dann wiegst du dich in Sicherheit, weil du sagst, ja, 5 Punkte. Die anderen, pa St. Pauli in dem Fall, die müssen ja erstmal zwei Spiele gewinnen, die wir nicht gewinnen, damit es dann nochmal heiß wird. Aber ganz ehrlich, mit dem Restprogramm, das wir haben, kann das nochmal heiß werden. Und vor allem auch mit dem Restprogramm, das Pauli hat, weil die haben es wirklich in der eigenen Hand.
Ja, wir haben jetzt noch 5 Spieltage, ne?
Genau.
Und es gibt noch 15 Punkte. Ja. Und solange rechnerisch alles möglich ist, musst du mit allem immer rechnen. Und bei dem, was wir an Programmen noch haben, kann das auch mal ein Nullpunkte-Programm werden. Ja? Weil nach Heidenheim, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ist mir mehr Angst und Bange wie noch davor.
Ja,
Ja, weil
verstehe ich.
da du das nicht gewonnen hast, das war für mich wirklich so ein Knackpunkt, wo ich denke so, boah,
Das war ja auch.
die haben es nicht verstanden. Die haben es nicht verstanden. Und die Einstellung war da für mich auch so nach dem Motto, ja, wir werden das schon gewinnen und dann war es das. Ja, hast du aber nicht.
Ja,
Ne?
das war ja auch ein Spiel, wo du wirklich sagen kannst, mit diesem Dreier, also mit den 2 Punkten mehr, hättest du da schon für Ruhe sorgen können, ne? Weil wenn du sagst, du würdest jetzt da stehen mit 7 Punkte Vorsprung plus der deutlich besseren Tordifferenz gegenüber zu St. Pauli, also 8 Punkte Vorsprung, sind es schon 3 Siege, die St. Pauli dann überhaupt erstmal holen muss und du spielst ja auch noch weiter mit. Aber so sind es eben nur 5 Punkte und 5 Punkte bei 15 Punkten, das ist jetzt nicht so wirklich viel. Und wie gesagt, St. Pauli hat es in der eigenen Hand. Weil die haben noch viele Gegner von unten. Ich habe jetzt nicht alle im Kopf, aber die spielen jetzt Freitagabend gegen Köln. Die spielen auf jeden Fall noch gegen Heidenheim, das weiß ich. Die spielen, glaube ich, auch noch gegen Wolfsburg. Also das sind auch Duelle, wo die punkten können. Und ja, wer weiß, wo wir dann tatsächlich in ein paar Wochen stehen. Und umso wichtiger wird jetzt eben der nächste Spieltag, weil ich glaube, nach dem Spieltag werden wir ein gutes Stück schlauer sein, weil. Der Spieltag hat es ordentlich in sich. Ich habe es eben schon gesagt. St. Pauli eröffnet gegen Köln. Wir haben das Nordderby in Bremen. Bremen spielt gegen den HSV. Da ist alles drin. Da kann Bremen gewinnen. Da kann der HSV gewinnen. Das kann unentschieden ausgehen. Wolfsburg spielt in Berlin. Und ja, wir empfangen zu Hause Mainz, wo du auch weit davon weg bist zu sagen, das ist ein garantierter Sieg, geschweige denn ein garantierter Punktgewinn. Weil, wie du sagtest, nach Heidenheim ist alles möglich. Es war ein Heimspiel. Jeder hat angeblich gewusst, was da auf uns zukommt und wir haben nichts davon gesehen. Das heißt, rein rechnerisch, wir gucken jetzt auf die Tabelle und stehen mit 5 Punkten Vorsprung da. Rein rechnerisch kann das ein sehr, sehr guter Spieltag für uns werden. Es kann aber auch genauso gut ein verdammt schlechter und miserabler Spieltag für uns werden. Weil stellt man sich jetzt einfach mal vor, St. Pauli gewinnt zu Hause gegen Köln. Dann haben wir samstags, wenn die Bundesliga-Konferenz beginnt, schon nur noch 2 Punkte Puffer. Und wenn du dann sagst, das Worst-Case-Szenario tritt ein und wir verlieren im schlimmsten Fall zu Hause gegen Mainz, dann gehst du mit 2 Punkten Vorsprung in den nächsten Spieltag. Und dann sind es noch 4 Spiele, 2 Punkte und das kann innerhalb von einem einzigen Spieltag aufgeholt werden. Das heißt, theoretisch, wenn es wirklich ein schlechter Spieltag wird, dann brennt die Hütte nächste Woche Montag bzw. Sonntagabend. Es kann im Umkehrschluss genauso gut ein sehr positiver Spieltag werden, wenn du jetzt mal sagst, also eigentlich bringst du das ja kaum über die Lippen, aber in dem Fall musst du es einfach sagen, wenn Köln in St. Pauli gewinnt, dann werden die automatisch durch Schützenhilfe wieder auf Distanz gehalten. Und selbst im schlimmsten Fall, wenn wir nicht gewinnen, warst du den 5-Punkte-Vorsprung. Wenn was drin ist im Spiel gegen Mainz, was auf jeden Fall der Fall sein sollte, aus unserer Sicht, nimmst du einen Punkt oder sogar 3 Punkte mit, sodass du den 5-Punkte-Vorsprung auf einen 6-Punkte-Vorsprung oder gar einen 8-Punkte-Vorsprung ausweiten könntest. Und dann, wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, würden wir mit 33 Punkten dastehen und St. Pauli mit 25 dastehen. Das heißt, du hättest 8 Punkte Vorsprung bei verbleibenden 4 Spielen und dann sollte eigentlich nicht mehr viel passieren. Das waren jetzt sehr viele Zahlen, Simone. Ich hoffe, du bist noch bei mir. Aber dir ist natürlich die Situation bewusst und dir sind die Spielansetzungen auch bewusst. Was ich leider überhaupt nicht mehr mag, aber wir alle machen müssen, ist auf andere Plätze zu gucken, weil wir einfach kein gutes Gefühl haben, wenn wir selbst spielen. Und ja, was denkst du denn, wenn ich dich jetzt einfach mal nach deiner Meinung frage, was denkst du denn, wie dieser Spieltag laufen wird. Vielleicht wirklich gerade mal so im Hinblick auf St. Pauli gegen Köln, Bremen gegen HSV und wir zu Hause gegen Mainz.
Ja, das ist wirklich in allen Konstellationen 50-50. Das kann in alle Richtungen ausschlagen. Das haben wir jetzt die letzten Wochen ja genug gesehen. Da gewinnt der eine da, da verliert er da. Dies, das. Da ist irgendwie ganz schwer, irgendwelche Prognosen abzugeben. Wenn ich nehme jetzt mal St. Pauli gegen Köln. St. Pauli spielt zu Hause, was für die immer gut war. Köln hat einen guten Lauf, sehe ich eigentlich auch stärker wie St. Pauli. Ne? Da fragst du dich natürlich, worauf hoffst du denn? Hoffst du da auf ein Unentschieden? Ja, dass die Kölner noch mit dem Rennen bleiben? Oder hättest du lieber Pauli auf Distanz gehalten soweit? Das ist natürlich eine schwierige Frage. Und wenn du dann als Letzter dran bist an dem Spieltag, kannst du natürlich Pech haben, wenn es richtig blöd gelaufen ist, dass du den kompletten Druck des Spieltags dann auf dir lasten hast
Ja.
am Sonntagabend und dann wirklich gezwungen bist, die 3 Punkte zu holen, weil es dann richtig schlecht aussieht. Und dann wird es natürlich extrem schwer, ne? Wenn du dir dann noch eine extra Schippe da drauf hast Sonntagabend, wenn du weißt, wie alle anderen gespielt haben. Wenn es natürlich positiv gelaufen ist, ja, nimmst du das natürlich gerne an. Ich weiß nicht, was da gerade von Vorteil ist. Bei Heidenheim haben wir es gesehen, da waren sie sich sicher, dass sie gewinnen werden und haben es nicht. Sie sagen immer, ja, wir gucken nicht auf andere, wir müssen auf uns gucken, aber wirklich geholfen hat es dann auch nicht, ne? Und wenn ich jetzt schon einen Ausblick auf unser Spiel geben sollte, habe ich Angst, dass es ein frühes Gegentor für Mainz gibt und wir dann so in komplett alte Muster verfallen und das dann auseinanderfallen und dem Druck nicht standhalten. Das wäre so meine größte Angst im Hinblick darauf. Alles andere kannst du ja nicht beeinflussen, ne? Du kannst es dir angucken, die anderen Ergebnisse, du weißt, was es bedeutet, du guckst dir die Tabelle an, aber im Endeffekt ist es wirklich so, dass du es in deiner Hand hast, ne?
Klar, wir sind in der Situation, dass wir 5 Punkte Vorsprung haben, wenn wir in den Spieltag reingehen. Also natürlich haben wir das selbst in der eigenen Hand. Die Frage ist, ob wir es halt wirklich abrufen und die Leistung dementsprechend auf den Platz draufbringen. Ich habe gerade noch mal in der Zwischenzeit nachgeguckt, Simone. St. Pauli, weil die ja eben auf dem Relegationsplatz stehen, die spielen jetzt gegen Köln, spielen dann in Heidenheim, spielen dann zu Hause gegen Mainz, haben dann ein schweres Auswärtsspiel bei Leipzig und spielen dann am letzten Spieltag zu Hause gegen Wolfsburg. Also, die haben in ihrem Restprogramm nur direkte Duelle, wenn sie jetzt auf den Abstieg blicken. Also mit Köln, mit Heidenheim, mit Wolfsburg. Mainz würde ich fast schon wieder rausnehmen, weil die haben sich jetzt in den letzten Wochen ja wirklich gut entwickelt. Aber haben die drei Teams, die da unten im Abstiegskampf drin sind? Und da sind definitiv Punkte drin.
Ja, auf jeden Fall glaube ich mehr wie bei uns. Ja, also wenn du siehst, was haben wir dann nach Mainz? Da, ja, dann kommt unser wahrscheinlich entscheidend gegen Wolfsburg.
Genau, auswärts in Wolfsburg ist dann das nächste Spiel.
Ja, und dann kommt das Heimspiel gegen Borussia Dortmund.
Genau, dann
Ne?
kommt Dortmund, dann fahren
Ja.
wir nach Augsburg und dann kommt Hoffenheim.
Ja, also ich sehe da ehrlich gesagt auch gar nicht mehr so viele Punkte.
Ja, wird schwierig. Also vielleicht durch ein unerhofftes Ergebnis, wo wir sagen, Borussia Wundertüte, vielleicht gewinnst du dann gegen Hoffenheim zu Hause oder gegen Dortmund und holst dir da irgendwie Punkte. Aber mit dem aktuellen Trend und vor allem der aktuellen Leistung, die wir sehen, wird das sehr, sehr schwierig werden. Also ich will jetzt auch nicht alles ganz, ganz schwarz malen und schlecht reden. Ich traue denen da schon irgendwie zu, dass wir noch Punkte holen. Aber andere Clubs werden es einfacher haben. Und umso wichtiger wird dann, glaube ich, das Spiel Freitagabend für uns werden. Und ja, du sagtest gerade eben, was willst du da? Willst du da die Kölner in der Verlosung drin halten oder bist du da fast schon für die Kölner? Ich habe witzigerweise heute ein Gespräch mit einem Kollegen geführt, mit dem lieben Raphael, der uns auch immer hört. Also schöne Grüße an der Stelle. Der ist Schalke-Fan und bei denen sieht es ja aktuell ganz gut aus. Und da steht jetzt das Spiel gegen Paderborn an. Und ich bin mir nicht mehr genau sicher, was dann noch kommt. Ich glaube, Paderborn spielt dann noch gegen Hannover, irgendwie so. Und da haben wir auch über genau diese Situation gesprochen. Was machst du denn da? Bist du dann froh, wenn du den Relegationsplatz auf Abstand halten kannst? Oder bist du froh, wenn der Relegationsplatz rankommt und du irgendwie die Punkte bei dir behältst? Und ich finde, bei Köln ist es jetzt genau das Gleiche. Also es ist, wie gesagt, schwierig, als Gladbacher über die Kölner da zu reden. Aber mir persönlich wäre es fast schon lieber, wenn Köln das Spiel gewinnt und erst irgendwie der nächste Tiefschlag für Pauli ist. Klar, Köln ist dann fast schon außer Reichweite, wenn sie 3 Punkte Puffer auf uns haben. aber du hältst da unten die eben auf Distanz. Und ja, ich weiß nicht, ein Punkt bringt natürlich auch nicht wahnsinnig viel, aber ein Punkt ist ein Punkt. Und von daher, ich persönlich würde da tatsächlich die Variante Köln gewinnt in Pauli definitiv bevorzugen. Und
Ja, da bin ich bei dir.
da sind
Da
wir, wie
bin
gesagt,
ich.
an dem Punkt, über den ich eigentlich nicht reden will, dass wir so viel über andere Plätze sprechen müssen.
Ja, aber in die Situation haben wir uns ja gebracht. Dadurch alleine schon, wie gesagt, dass wir in Leipzig nichts holen, war ja eigentlich zu erwarten. Brauchen wir nicht drum herum reden. Man hätte auch gut im Unentschieden mal rausgehen können, ja. Aber im Endeffekt ist immer noch der Knackpunkt dieses Heidenheim-Spiel. Ist so,
Das
ne?
ist so, genau. Und wer weiß, wenn du das gezogen hättest, vielleicht hättest du die Saison dann auch wirklich gut und versöhnlich zu Ende bringen können. Ich meine, wir waren ja vor Köln auch relativ gut drauf, ne? Auch das 3-3 in Köln war ja ein Ergebnis, das okay war, mit viel Kampf und mit viel Wille. Und das Heidenheim-Spiel hat dann aber eben alles zerstört. Und ja, einfach nur schade, wenn man sich das nochmal vorstellt, was das für eine Riesenchance war. Ja, jetzt haben wir viel über den nächsten Spieltag gesprochen. Kommen wir gleich dann zu unserem nächsten Gegner, zu Mainz 05. Aber bevor wir da hinkommen, ja, kommen wir noch einmal zu unserem Schauplatz der Woche. Und da würde ich sagen, reden wir noch mal kurz über Lukas Ulrich, der ja, wie gesagt, einen rabenschwarzen Tag erwischt hat und dann nach 33 Minuten ausgewechselt wurde. Du hast es gesagt, Simone, als man dann die Bilder gesehen hat, ausgewechselt, Trikot über den Kopf gezogen. Da sind dann die Tränen gekullert. Da hat er nicht nur dir und mir, ich glaube, da hat er ganz vielen Fans sehr, sehr leid getan. Sicherlich auch nicht nur bei Borussia, könnte ich mir vorstellen. Also das sind Situationen, die du nicht so häufig siehst und die du natürlich den Spielern auch nicht wünschst, ganz klar. Umso bemerkenswerter fand ich dann seine Reaktion darauf. Simone, wie hast du die empfunden?
Ich will erst noch was kurz dazu sagen. Also der
Gerne.
geht auf die Bank, wird ausgewechselt, man sieht ihn da und keiner von den Teamkollegen ist da hingegangen in dem Moment.
Ja.
Das finde ich schon fragwürdig. Ja?
Ich könnte jetzt ketzerisch nochmal das Thema Mannschaftsgefüge und
Ja, aber das war
Mannschaftsgeist
doch
in den
so ein
Raum
Ding,
werfen.
wenn mein Mannschaftskollege, wenn ich sehe, wie unglücklich der agiert, und es ist nun mal kein erfahrener Spieler, es ist noch ein jüngerer Spieler. Ja? So. Und der wird da runtergeholt, ja, dann gehe ich doch um Himmels Willen, müssen sich ja nicht alle auf den stürzen, aber erwarte ich doch von anderen Spielern, dass da zumindest einer mal hingeht, ja? Nee, der sitzt da, zieht sich das Trikot über den Kopf und saß da. Und das wurde kurze Zeit später auch nochmal eingeblendet. Da ist keiner hingegangen. Und das ist so ein Ding, das kann ich nicht verstehen, ja? Und das ist auch so ein Ding, woran du erkennen kannst, dass dieses Mannschaftsgefüge nicht gut ist, meine Meinung. Das erkennst du an solchen Situationen.
Ja.
Na? So, und dann kam das Statement von ihm. Ich habe es bei Insta gelesen, ich weiß nicht, wo du es gelesen
Ja, da
hast.
hatte ich es auch gesehen, ja.
Genau, und das muss man auch erstmal so machen. Ne? Ja, nach so einem Spiel zu sagen, ja, das ist nicht mein Anspruch und es tut mir leid und ich arbeite dran und ich bedanke mich für eure Unterstützung. Ne? Und ja, mega die Reaktion, stark, muss man auch so erstmal so können. Das können nicht viele.
Das
Also
stimmt.
habe ich in der Form auch noch nicht so oft gelesen, glaube ich, wenn ich so drüber nachdenke gerade. Und ich glaube wirklich, dass das ein super Typ ist und deswegen hat es mir umso mehr leid getan, dass da keiner in dem Moment mal sich an seine Seite gestellt hat.
Ja, absolut. Also wir haben natürlich nicht alles gesehen, sondern nur das, was eben über die Fernsehbilder da übertragen wurde. Ich fand es auch erschreckend, dass da zumindest mal aus der, ich sag mal, der direkten Reichweite um Ulle rum, dass da keiner sich direkt an ihn gewendet hat. Es wird sicherlich in der Kabine da nochmal tröstende Worte in seine Richtung gegeben haben. Da sind wir halt alle zu weit weg. Das Statement von Ulle selbst ist bärenstark, wie du schon sagtest. Das kann nicht jeder, beziehungsweise das können nur viele. Und wir wünschen ihm da natürlich auch nur das Allerbeste. Also ich bin jetzt mal gespannt, wie es mit der Personalie weitergeht. Ich kann tatsächlich aktuell überhaupt nicht einschätzen, ob wir den jetzt Sonntagabend in der Startelf sehen werden, ob wir den nicht sehen werden. Also ich finde beide Szenarien absolut realistisch. Startelf wie auch Einwechslung oder gar nicht berücksichtigt zu werden. Denkst du, dass wir Ulle am Sonntag nochmal in der Startelf sehen oder glaubst du, dass Polanski jetzt doch wieder auf den altbewährten Weg, die altbewährte Aufstellung ausweichen wird und Castrop dann hinten links stellen wird?
Schwer zu sagen, weil ich kenne jetzt wirklich nicht die Position, wie die Position bei Mainz da besetzt ist, wen er da so als Gegenspieler hätte.
Ja.
Habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, sonst könnte ich sagen, ich weiß auch nicht, was ihm gerade gut tun würde. Ich glaube, es würde ihm eher gut tun, zu sagen, so, Attacke, ich greife jetzt nochmal an. Dann musst du aber auch den Mannschaftskollegen ganz klar sagen im Team, so achte auf den, unterstütz ihn und dann wird das schon. Der muss erst reinfinden, dann ist gut. Ja, so wird's ja, das wird ja so sein. Wenn er einmal reingefunden hat, dann wird's gut sein. Ja, und das ist dann auch wieder teamabhängig. Ne?
Ja, eine andere
Ich könnte mir
Frage.
vorstellen, dass es ihm gut täte, in der Startelf zu stehen.
Das denke ich auch. Also psychisch auf jeden Fall. Für den Kopf wäre das wichtig, sich nochmal beweisen zu können. Ein anderer Punkt, Simone, den wir natürlich auf dem Schirm haben müssen, ist natürlich ja, das Personal, das am Wochenende zur Verfügung stehen wird. Also in dem Fall ist es vielleicht gut, dass wir erst Sonntag spielen, aber wir wissen ja gar nicht, was ist mit Castrop. Wir wissen auch nicht, was ist mit Kevin Dieks. Beide, die angeschlagen ausgewechselt wurden. Bei Kevin Dieks soll wohl eine Muskelverletzung vorliegen. Also ob der dann für den nächsten Spieltag überhaupt eine Option ist, das steht in den Sternen. Und bei Castrop, der ist ja in den letzten Wochen immer mal wieder frühzeitig ausgewechselt worden, weil er Probleme hatte. Da bleibt es auch abzuwarten, ob das jetzt was Längerfristigeres ist oder ob der vielleicht am Mittwoch, Donnerstag nochmal ins Training einsteigen kann und er dann überhaupt eine Option wäre. Also das gilt es definitiv abzuwarten. Ich habe jetzt gerade in der Zwischenzeit nochmal nachgeguckt, weil du dich nach den Mainzern erkundigt hast, beziehungsweise gesagt hast, du weißt nicht, wer da die Position begleitet. Bei Mainz steht da der Kawasaki. Also auch schon jemand, der technisch recht versiert ist, der bringt jetzt nicht so eine Physis und das Tempo mit wie Diomondé, also die kannst du jetzt nicht vergleichen, aber technisch gesehen auch schon ein stärkerer Spieler.
Ja, aber gut, da sehe ich den, dann würde ich Ulrich dann doch in der Physis, denn das ist, glaube ich, so ein eher flinker, schmaler, ne?
Ja.
Das würde ich ihm dann schon von der Körperlichkeit dann auch eher zutrauen. Ne? Da kann er dann wieder so körperlich mehr gegenhalten. Und ich glaube, das liegt ihm dann auch. Ne?
Ja, das wird ein anderes Spiel, das auf jeden Fall. Also das bleibt jetzt
Ja.
mal abzuwarten, wen wir da sehen werden, wie auch der Gegner. Also es gibt ja noch einen weiteren Faktor, den wir nicht vergessen dürfen. Und das ist das Thema Conference League. Also Mainz spielt Sonntagabend auch nochmal Conference League. Schön, dass wir hier in unserer Runde mal wieder über das internationale Geschäft reden. Ja, nee, Spaß beiseite. Mainz spielt Conference League, die fahren nach Straßburg am Donnerstagabend. Und haben einen 2:0 Heimsieg im Gepäck. Das ist ein Ergebnis, wo du dich jetzt auch noch nicht allzu viel drauf verlassen kannst. Also ist natürlich besser als ein 1:0, ein 2:1, logisch. Aber ein 2:0 auswärts, das kann auch noch mal schwierig werden. Das Mainz da vielleicht sogar, und das wäre dann vielleicht sogar der Bestfall für uns, noch mal in die Verlängerung müsste. Müssen wir mal gucken. Aber ja, Simone, wir haben eben schon kurz drüber geschnackt. Beim letzten Mal, als wir gesagt haben, das spielt doch ein Gegner international, da hat das nicht so gut funktioniert.
Nee, ich glaube auch nicht, dass das eine große Rolle spielt. Ne? Und ich glaube eher, dass es Vorteile ist, wenn Mannschaften im Rhythmus sind, als wenn da so eine Länderspielpause ist. Ich glaube immer noch, dass das ein Vorteil ist, wenn du in so einem Rhythmus drin bist. Ne?
Ja, glaube ich auch.
Die Physis und die Kondition von denen ist mittlerweile so hoch. Ja? Ich glaube nicht, dass das ein Nachteil ist. Aber Björn, ich muss jetzt nochmal auf Conference League zurückkommen, aber in Bezug auf uns, da habe ich heute was Witziges gelesen. Hast du es gelesen?
Nein, habe ich nicht. Ich bin gespannt.
Ja, du wirst staunen. Ich hatte es bis dahin auch nicht auf dem Schirm, aber Borussia Mönchengladbach könnte in die Conference League kommen. Also das ist jetzt wirklich Absurdistan, aber die Möglichkeit besteht, wenn
Wenn wir endlich mal wieder punkten.
das sowieso, wenn Deutschland Spanien im UEFA-Saisonranking überholt, wenn Freiburg Achter wird und die Euroleague gewinnt, Mainz wird Neunter und gewinnt die UECL und Borussia wird Zehnter. Diese Konstellation gibt es wirklich. da, wo du dir denkst, so, das ist doch Wahnsinn. Aber diese Konstellation gibt es wirklich. Ich habe es heute dreimal gelesen und nachgerechnet und nachgeschaut, ob das nicht irgendein Fake ist. Nein, ist es nicht. Diese Konstellation gäbe es wirklich, wenn wir Zehnter werden würden. Das ist
Ja,
Wahnsinn.
aber da waren ja dann trotz alledem noch relativ viele Uns drin. Also, dass
Ja.
dann all diese Voraussetzungen erfüllt werden, ist dann doch wieder sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber ja, es ist natürlich was zum Schmunzeln, da muss ich dir recht geben.
Ja, aber es sollte doch mal ein Anreiz sein. Das sollte man denen doch mal sagen. So, pass mal auf, Europa ist immer noch drin. Ne? ja, war uns nicht bewusst. Sollte man denen vielleicht auch mal bewusst machen. Wollen ja alle noch international spielen so gern und deswegen wechseln. Bei uns hätten sie auch die Möglichkeit.
Na, ich habe nicht so gute Erinnerungen an die Conference League aus unserer Sicht. Als die Conference League damals eingeführt wurde, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wann das war, ob das bei dem Hütter-Abschied war oder ob das kurz drauf war. Da hatten wir es irgendwie selbst in der Hand, am letzten Spieltag in die Conference League einzuziehen und haben das erfolgreich weggeworfen, mal wieder. Also von daher, ja, ich weiß nicht. Aktuell verbinde ich noch nicht viel mit der Conference League. Ich lasse mich natürlich da gerne eines Besseren belehren, wenn es denn dann irgendwann soweit ist und wir wieder über diese Themen reden. Aber aktuell, ja, wie haben wir eben gesagt, fehlt uns da so ein bisschen der Glaube dran. Mir fällt aber gerade noch was anderes ein, Simone.
Ja.
Weil wir über das Personal bei Mainz gesprochen haben. Und zwar fällt mir ein, am letzten Spieltag kam nach längerer Verletzung Nadim Amiri wieder zurück. Ich
Ja.
könnte mir vorstellen, dass ich meine Aussage von gerade eben revidieren muss und Kawasaki gar nicht spielt, sondern dass Nadim Amiri der Konkurrent von Lukas Ulrich sein wird, weil das ist die offensive Position, die er sonst begleitet. Amiri, ein sehr kantiger Spieler, da wüsste ich tatsächlich nicht, ob ich nicht doch lieber Castrop da hinten sehen würde. Aber wir werden es rausfinden. Wir werden es sehen. Vielleicht gibt uns ja Donnerstagabend schon ein bisschen Aufschluss in diese Richtung. Mal gucken, ob Amiri da gegen Straßburg spielen wird. Und ja, mal gucken, wie es dann eben Sonntag
Aber
ausschauen wird.
wenn ich mir jetzt überlege, Castrop gegen Amiri, da wird da bestimmt einer von beiden vom Platz fliegen,
Das
oder?
könnte gut passieren, ja.
Jetzt mal ehrlich, wenn
Wenn
ich
nicht
mir
sogar
dieses
beide
Duell jetzt
dann.
mal vorstelle, dann ist da auch Feuer drin.
Da könnte es rappeln, ja.
Ja, also da musst du dann auch damit rechnen, dass Herr Castrop mal das Feld vorzeitig verlässt, glaube ich.
Tja, auch da hat er ja Erfahrung mit, ne?
Ja, deswegen, da ist die Frage, welches Risiko ist
Ja, mal gucken. Aber weil wir gerade drüber sprechen und über die Personalie Jens Castrop sprechen, also das ist für mich ein Spieler, der aktuell auch in dieser schweren Zeit vorne weggeht. Und wenn der vielleicht manchmal auch ein bisschen drüber ist, wäre das ein Kandidat auch für die Zukunft, wo du meiner Meinung nach über die Kapitänsbinde nachdenken könntest, der eigentlich das verkörpert, was wir immer fordern. Also der ist ja auch immer dabei, eine Gelbe zu bekommen, zu kämpfen, für die Mannschaft einzustehen. Und ich denke, dass wir an dem noch sehr viel Spaß haben werden. Ein weiterer Faktor, Simone, den wir auch auf dem Schirm haben müssen. Jetzt reden wir hier schon über Rückkehrer bei Mainz und haben gar nicht über unsere Rückkehrer gesprochen. Es könnte natürlich im besten Fall auch passieren, dass Polanski am Sonntag mit Hacking und mit Ngumu wieder zwei Personalien in der Offensive zur Verfügung stehen, die jetzt ja monatelang außen vor waren. Klar wird sein, die werden definitiv keine Startelf-Kandidaten sein. Aber wer weiß, wenn du vielleicht gegen Mainz die Möglichkeit hast, in der 70. Minute beim Stand von 0 zu 0, 1 zu 1, einen Hacking oder einen Ngumu einzuwechseln, dann könnte das doch definitiv nochmal offensiv eine Option sein, oder?
Schwierig. Ich weiß nicht, ob er die dann sofort jetzt da reinwirft in so einem Moment. Ich glaube, das ist wirklich so ein Ding, was du nach Spielverlauf entscheidest und dann auch nach Bauchgefühl.
Ja.
Ja, ob er jetzt dann, je nachdem, wie die Startelf aussehen wird, wen du da reinwirfst. Ich glaube, so diese Joker-Dinger, das ist viel Bauchgefühl. Ich glaube nicht, dass man sich vorher überlegt, so, ja, wenn das und das ist, dann tue ich den und den rein. Ich
Das
glaube,
stimmt,
das
ja.
ist wirklich ganz oft eine Bauchentscheidung.
Die andere Frage wird dann sein, kann dir ein Spieler, der aus der Verletzung zurückkehrt und keinerlei Spielpraxis hat, in dem Moment mehr weiterhelfen als ein Moya oder ein Bolin? Weil
Ja.
das gehört ja auch zur Wahrheit, wenn ein Haki eingewechselt wird und oder ein Ngumu eingewechselt wird, das sind eigentlich genau die gleichen Positionen, auf denen dann Bolin und Moya stehen würden. Ist die Frage, ob du das dann überhaupt so machst oder ob du sagst, du führst die erstmal noch länger im Training ran, dass die dann vielleicht perspektivisch auch wieder eine Option sind zu starten, vielleicht auch im vorletzten oder im letzten Spiel erst, um da auch wirklich einfach das Risiko zu minimieren, dass die jetzt noch mal einen in Anführungszeichen auf die Knochen bekommen und wieder ausfallen werden. Also,
Ja,
das bleibt auf jeden Fall spannend.
das ist wirklich so ein Ding. Ich nehme die jetzt erstmal mit auf der Bank, dass sie wieder ein Gefühl dafür kriegen und das langsam zu steigern.
Also, dass sie Kaderoptionen sind, das hat Polanski ja bereits gesagt auf den Pressekonferenzen in den letzten Wochen. Also, er hatte wohl sogar schon drüber nachgedacht, ob sie zumindest mal im Kader jetzt für das abgelaufene Spiel sein könnten. Hat sich dann offensichtlich dagegen entschieden. Also, ich denke, im Kader werden wir die schon sehen. Und ja, dann bleibt es halt eben mal abzuwarten, ob wir sie dann auch tatsächlich auf dem Feld sehen werden. Und ja, dann sind wir Sonntagabend schlauer, ne? Wenn wir dann eben zu Hause das Spiel gegen Mainz gespielt haben und es dann auch heißt, es sind nur noch 4 Spiele, nicht mehr 5 Spiele. Wenn der 30. Spieltag abgeschlossen ist, dann sind wir alle schlauer und ich hoffe, dass wir dann deutlich entspannter auf die Situation draufblicken können. Und ja, damit, Simone, würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Was allerdings noch fehlt, sind unsere Tipps. Und ja, ich würde dir jetzt mal die Entscheidung überlassen, ob du mit deinem Tipp beginnen möchtest oder ob du nachziehen möchtest.
Nein, ich kann ruhig beginnen, weil ich habe ein ganz klares Unentschieden-Gefühl. Ich habe das Gefühl, es wird so ein 1-1-Ding werden, warum auch immer.
Ja, sehe ich auch
Ist
kommen. Also
so
ich.
mein Gefühl. Wir kommen nicht vorwärts und ja.
Genau, du bleibst weiter auf der Stelle stehen. Klar,
Ja.
jeder Punktgewinn tut jetzt gut, aber du kommst halt auch nicht wirklich nach vorne. Ich bin auch direkt dabei, also ich sehe auch ein Unentschieden. Ja, wenn du jetzt sagst, es geht 1-1 aus, sage ich, es geht 2-2 aus. Hättest du jetzt 2-2 gesagt, hätte ich 1-1 genommen. Also von daher sind wir uns da auf jeden Fall einig. Ich denke, dass das ein zähes und schwieriges Spiel werden wird, auf jeden Fall. Ja, und dass wir dann am Ende einen Punkt zumindest mal zu Hause behalten. Und ja, dann bin ich wirklich gespannt, wie dann anschließend die Tabellenkonstellation ausschaut. Ich bin ganz ehrlich mit dir, ich bin heute, und es ist erst Dienstag, schon sehr, sehr nervös, wenn ich an das Wochenende denke. Ja, ich bin gespannt, was passieren wird. Und wir alle drücken uns da, glaube ich, gegenseitig die Daumen, dass wir irgendwie bestmöglich aus dem Spieltag da rauskommen werden. Ja,
Ja,
du
das wird
wirst wahrscheinlich im
richtig.
Stadion sein, oder?
Ich werde im Stadion sein und Montagmorgen sehr, sehr müde, weil ich dann erst so spät wieder zurück bin. Also die Ansetzung ist für mich halt eine Katastrophe, wenn du von so weit auswärts kommst und dann um die Uhrzeit dann nach Spielende noch zurück musst. Ja, aber ne, was tut man nicht alles für die Borussia, wir alle? Also Augen zu und durch. Ich werde alles geben da oben im Block. Wie so viele andere auch. Und dann werden wir sehen, was passiert, was am Ende des Spieltags sich zeigt. Es wird auf jeden Fall richtungsweisend sein und ja, es wird Tendenzen aufzeigen, das auf jeden Fall.
Ja, definitiv. Dann wünsche ich dir, Simone, genau wie allen anderen Fans und Zuhörern da draußen, auf jeden Fall eine gute Anreise und natürlich auch wieder eine gute Heimreise. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn wir dann eben schlauer sind und das Sonntagabendspiel gegen Mainz gespielt wurde. Und in dem Sinne wünsche ich euch wie immer liebe Grüße aus dem Saarland.
Ja, von mir auch liebe Grüße an alle. Ich kann mich Björn nur anschließen. Und heute gehen besondere Grüße von mir ins Sauerland.